Es ist wieder soweit. Wir haben einen Jahreswechsel. Und worauf schaut die gesamte Börsen- und Medienlandschaft? Natürlich auf das kommende Jahr und fragt sich, wird es ein gutes oder ein schlechtes Jahr? Sollten wir in Aktien investieren oder nicht? Werden die Aktienmärkte stark steigen? Oder droht womöglich der große Crash? Wenn ich so durch die Landschaft schaue und mir so Schlagzeilen anschaue, dann lese ich, und ich zitiere hier einfach, was ich so innerhalb von 5 Minuten gefunden habe, wir sind mitten im Endspiel. 2024 läuft es für Aktien schlechter. 2024 knallt es wirklich. Dow Jones und DAX, steigende Kurse erst wieder ab Mai 24, Mega Crash in 2024, eine 50% Korrektur wird definitiv kommen. Das ist wohlgemerkt nur ein kleiner Ausschnitt und mehrere hunderttausend bis in Summe dann Millionen von Aufrufen wird auf solche Aussagen fokussiert. Ich möchte hier mal darauf schauen, was uns 2024 erwartet. Ich treffe selber eine Prognose dazu und das könnte die wertvollste Lektion sein, die du für dieses Jahr mitnimmst. Also viel Spaß. Ja, so ein paar Schlagzeilen habe ich ja gerade schon genannt. Und das ist eigentlich tatsächlich immer zum Jahreswechsel der Fall, dass gerade da diese Prognosen, Aktienmarktprognosen oder auch generell Finanzmarktprognosen Hochkonjunktur haben. Und das reiht sich ja auch ein in eine Historie von vielleicht auch Prognosen, die vor allem von Crash-Propheten kommen, die wir auch so kennen. Also das sind einfach immer unterschiedliche Bausteine, die da in diesem Gesamtschaubild aller Prognosen zusammenkommen. Da gibt es dann beispielsweise Marc Friedrich, der mittlerweile einige Bücher geschrieben hat, wo es eigentlich immer in irgendeiner Form um den kommenden Crash geht, der auch ganz konkret prognostiziert hat, noch Ende 2019 in seinem Buch, der Euro wird kollabieren und das Ganze sogar spätestens bis 2023. Heute zahlen wir wohl immer noch in Euro. Der größte Crash aller Zeiten, ein riesiger Knall, soll auch bis 2023 kommen. Da gibt es dann auch so wunderschöne Wortschöpfungen, wie das immer gesagt wird, wir sind im monetären Endspiel. Und es wurde auch prognostiziert, ist auch erst wenige Jahre her, dass wir nie wieder steigende Zinsen in der Eurozone sehen werden. Markus Krall ist da vielleicht auch relativ bekannt. Der prognostiziert eigentlich seit mehreren Jahren, fast seit einem Jahrzehnt, immer wieder das Ende der Bankenwelt. Hat auch schon 2019 gesagt, dass es wohl 2020 passieren wird. Auch da wird dann vom großen Knall gesprochen und dass der Finanzmarkt Krebs im Endstadium habe. Ja, leider ist das alles bisher noch nicht passiert. Und das reiht sich eben ein in diese Historie an Prognosen oder in welcher Form wir immer wieder Prognosen sehen. Und wenn man die heutige Podcast-Folge hört, dann wird man nicht nur diese Crash-Prognosen besser einordnen können, da habe ich mich ja mehrfach schon kritisch zu geäußert und ich glaube, das verstehen viele, die hier zuhören, dass das ja nicht unbedingt den höchsten Wahrheitsgehalt hat. Aber wenn wir allgemein auf Prognosen schauen, auf negative wie positive zum Jahreswechsel, wo liegt eigentlich der Markt, dann sollte uns das, was wir jetzt erfahren, nochmal skeptischer machen. Denn es gibt eine Studie, die jetzt erst im Jahr 2023 rauskam, auf die ich mal schauen möchte, und auch eine Analyse von der CXO Advisory Group. Starten wir mal mit letzterem, denn da wurden sich die sogenannten Gurus angeschaut, also letztendlich Finanzmarktexperten. Wie diese Experten ihren Status als solchen bekommen, ich glaube, das verdient auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Da gibt es sicherlich einige, die einfach medial irgendwie mal gut funktioniert haben, einige, die sich selber irgendwie als Experte positioniert haben, andere, die aber auch in diesem Expertenspektrum drin sind, weil sie große Fonds verwalten oder weil sie auch in bedeutungsvollen Positionen sind, beispielsweise bei Investmentbanken. Also die Wege dahin sind sehr unterschiedlich, aber da sind auch definitiv einige dabei, wo wir sagen würden, die haben formal und auch in der Praxis eine sehr, sehr gute Laufbahn hingelegt. Und was dort gemacht wurde, das ist nur schon einige Jahre her, aber an der Aktualität habe ich keine Zweifel, vor allem, weil wir jetzt auch gleich noch eine sehr aktuelle Studie haben. Dort wurden Daten gesammelt von 1998 bis 2012. Und zwar wurden Vorhersagen dieser Gurus angeschaut. Man hat dann in Summe fast 70 Gurus gehabt und fast 7000 Prognosen, die man letztendlich dann über den Zeitverlauf abgleichen konnte. Also sind sie wirklich eingetreten oder nicht? Und dann konnte man berechnen, wie viele Prognosen sind eingetreten, wie viele sind nicht eingetreten. Die Genauigkeit liegt am Ende bei 47,4%. Wir sind unter 50%, was bedeutet, ein Münzwurf wäre letztendlich eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Wir sind leicht schlechter als ein Münzwurf. Also im Durchschnitt, wenn man einfach auf die Prognosen der Gurus gehört hätte, hätte man tendenziell Fehlentscheidungen getroffen. Und die Verteilung dieser Gurus und der Genauigkeit der Gurus, die wurde auch noch dargestellt und wir sehen da eigentlich so eine richtig schöne Normalverteilung. Also die meisten sind irgendwo um den Durchschnitt und dann gibt es ein paar positive und ein paar negative Ausreißer. Also so diese Gaußsche Normalkurve, beziehungsweise diese Normalverteilung, also die Gaußverteilung, wer da das Ganze noch aus dem Mathematikunterricht vielleicht kennt oder aus dem Studium, die sehen wir da eigentlich ganz gut. Wir sehen auch die besten Gurus haben es geschafft, so 70% oder so 65-70% richtige Prognosen hinzulegen. Das ist sozusagen das Beste, was hier festgestellt wurde im Datensatz. Und die schlechtesten Gurus lagen nur so 20-25% oder in 20-25% der Fälle richtig. Daraus könnten wir dann auch schlussfolgern, dass also keiner liegt immer richtig. So das Beste, was man hier erreichen konnte, war scheinbar so in 2 von 3 Fällen richtig zu liegen. Und selbst der schlechteste Guru mit den schlechtesten Prognosen lag auch in 1 von 4 Fällen ungefähr richtig. Also auch da könnte man daraus schlussfolgern, auch eine kaputte Uhr zeigt eben einmal die richtige Uhrzeit an. Und wenn sich dann mal wieder irgendeiner abfeiert für eine richtige Prognose, dann müssten wir schon genauer hinschauen, wie viele andere Prognosen er noch getroffen hat. Oder ob man nicht einfach 10 Jahre lang das Gleiche sagt, um irgendwann einmal richtig zu liegen. Ja, und damit dann den eigenen Hype oder die eigene Bekanntheit zu nähren. Und das ist auch noch ein, oder das geht so ein bisschen daraus hervor, was dann auch noch gemacht wurde. Und zwar haben sie sich die Frage gestellt, ob die Qualität der Prognosen eigentlich mit der Bekanntheit, also sozusagen der Reichweite einhergeht. Also schaffen es die Gurus, die eine höhere Genauigkeit mit ihren Vorhersagen haben, auch mehr Bekanntheit zu bekommen, beziehungsweise bekommen sie die einfach, weil sie ja richtig liegen und werden sozusagen die anderen Gurus dafür abgestraft, weniger beachtet, wenn sie falsche Prognosen treffen. Das Ganze wurde dann auch analysiert und tatsächlich haben wir hier eine Korrelation quasi von 0. Also man sieht da keinen Zusammenhang, anders gesagt, die guten Gurus werden nicht für ihre richtigen Vorhersagen belohnt und die schlechten werden dafür nicht abgestraft. Ein schlechter Guru oder jemand, der die ganze Zeit falsche Aussagen trifft oder zumindest in 3 von 4 Fällen oder wo einfach jede zweite Vorhersage richtig ist und jede zweite im Umkehrschluss falsch, also wo das einfach nur zufallsbedingt ist, diese Leute können statistisch genau die gleiche Aufmerksamkeit erzielen oder bekommen statistisch genau die gleiche Aufmerksamkeit wie Gurus, die tatsächlich etwas besser abschneiden. Wohlgemerkt mit dem Disclaimer, dass wir auch bei den besser Abschneidenden nicht genau wissen, ist es Können oder ist es eigentlich Zufall und sind diese Prognosen immer sehr zufallsbasiert. Das ist also so eine Auswertung, die ich dazu gefunden habe. Und das kann man schon mal im Hinterkopf behalten, wenn man aktuell immer wieder sieht, wie ganz viele Experten, Fondsmanager oder auch Medienschaffende der Meinung seien, ihre klug klingende Prognose für das kommende Jahr abzugeben. Nun gibt es eine Studie, und zwar mit dem Titel How Accurate Are Survey Forecasts on the Market? Die kam erst im Jahr 2023 raus. Und dort wurde Folgendes gemacht. Es wurden sich Umfragedaten genommen. 3 unterschiedliche Umfragen, die letztendlich die Basis dargestellt haben. Einmal eine Umfrage, die unter Ökonomen und anderen Professionellen gemacht wurde, also wirklich Leute, die dann in der Industrie arbeiten oder Ökonomen, wo man also wirklich sagen kann, die sind da irgendwie geschult und die sind nicht einfach so an irgendeine Position gekommen. Dann die 2. Umfragequelle war unter CFOs, also letztendlich den Finanzchefs von Unternehmen. Und die 3. Umfrage, die fokussiert sich dann eher auf Privatanleger beziehungsweise auch auf Konsumenten. Also da würde man sagen, da sind wir jetzt vom Expertise-Level am geringsten. Und dann wurde geschaut, ob diese Umfrageergebnisse, wenn man sozusagen diese Weisheit der vielen nutzt und wo man dann einerseits Experten hat, aber andererseits auch eher Privatpersonen, ist man da irgendwie in der Lage vorherzusagen oder besser vorherzusagen als andere Modelle, wo der Markt im kommenden Jahr steht. Das Ergebnis ist, dass alle 3 Umfrageergebnisse dazu nicht taugen, sondern dass ein Random Walk Modell, also ein zufallsbedingter Gang sozusagen, etwas, was, soweit ich weiß, Burton Malkiel geprägt hat, also so in der Finanzwissenschaft, die These, dass kurzfristig die Kurse eigentlich einer zufallsbedingten, beziehungsweise einem zufallsbedingten Pfad ähneln. Also vielleicht so ein betrunkener Mann, der nach Hause geht, der schwankt mal ein bisschen nach rechts, mal ein bisschen nach links und das ist dann eigentlich der Aktienmarkt, langfristig dann beim betrunkenen Mann mit dem Ziel, nach Hause zu kommen. Oder dann eben beim Aktienmarkt mit einer leicht steigenden Tendenz. Und genau das wurde hier eben rausgefunden, dass dieses Modell besser performt als alle Umfragedaten. Also einfach nur dieser Random Walk, wo man letztendlich einfach nur die vergangene Rendite nimmt und das dann in die Zukunft fortschreibt. Anders gesagt, die Prognosen oder diese Umfrageergebnisse werden nicht besser, als wenn man sich einfach sagen würde, langfristig liefern die Aktienmärkte vielleicht 8% durchschnittliche Rendite pro Jahr. Das ist eigentlich die beste Annahme, die ich treffen kann. Und das ist eigentlich wahnsinnig ernüchternd, hat aber eine enorm wertvolle Erkenntnis. Ernüchternd ist es ja deshalb, weil wir hier Experten haben, die auch viel Zeit reinstecken. Man kann ja wirklich komplex darüber nachdenken, wo die Märkte stehen werden. Wie entwickeln sich wohl die Leitzinsen? Wie entwickelt sich die Inflation? Wie entwickeln sich Arbeitslosigkeitszahlen und Daten? Und welche Wechselwirkungen gibt es auch? Also wenn die Arbeitslosigkeit steigt, was macht das vielleicht mit dem Zinsniveau, Immobilienpreise und so weiter? Das kann man alles modellieren, sich überlegen, Artikel drüber durchlesen, Tage und Wochen verbringen. Und am Ende hilft uns das nicht bei der Frage, wo die Aktienmärkte in einem Jahr stehen werden. Die wahnsinnig wertvolle oder wertvollen Lektionen, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Vorher finde ich die Frage wichtig, warum wird das denn eigentlich die ganze Zeit gemacht? Also warum haben wir eigentlich dieses Wissen, wenn wir mal genauer hinschauen, dass diese Prognosen nichts taugen, kaum möglich sind? Wir finden irgendwie niemanden, der das kann. Wir finden keine Ökonomen, keine Leute mit Industrieexpertise. Die Gurus kriegen das nicht hin, die Privatanleger auch nicht. Und scheinbar kann nichts es schaffen, einfach nur den Durchschnitt der Vergangenheit zu schlagen als Annahme. Und ich glaube, da gibt es drei Gründe. Der erste Grund ist, wenn alle etwas machen, dann glauben wir, dass wir es auch machen müssen. Also es fühlt sich womöglich schlecht an, wenn wir mal sagen, 10 Anleger sind im Raum und 9 philosophieren darüber, wo der Aktienmarkt im kommenden Jahr steht. Sie philosophieren über Leitzinsen und die Wirtschaft. Und ich komme ja selbst aus dem VWL-Studium, darf mich dann selber auch Ökonom nennen und da auch mit partizipieren und finde es ja vielleicht auch einfach spannend. Also das können ja auch interessante Gedanken sein. Aber dann zu sagen, das ist völlig irrelevant für meine Geldanlage. Mich interessiert es noch nicht mal für meine Geldanlage. Es spielt einfach keine Rolle. Das könnte enorm dumm klingen. Und wenn alle anderen das machen, fragt man sich vielleicht, wer liegt hier falsch? Bin ich es gerade? Sollte ich mir das vielleicht auch mal anschauen? Und ich glaube, gerade für Neulinge, die an die Börse kommen, da ist das eine Annahme, die sie gar nicht selbst hinterfragen. Sie glauben einfach, sie müssen sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch viele fortgeschrittene Anleger und viele, die jetzt zuhören, das auch noch haben. Oder dass es so ein Zwiespalt gibt, dass man es vielleicht eigentlich weiß, dass man es nicht genau kann, aber man so ein bisschen hofft, na, vielleicht klappt es ja doch. Und das ist, glaube ich, auch Grund Nummer zwei. Der Lohn, wenn es dann doch klappen sollte, da sieht ja relativ hoch aus. Wenn ich es schaffe, wenn mir jemand sagt, es droht ein Crash, 50% Crash, wenn das wirklich stimmen sollte, kann ich ja in einem Jahr für die Hälfte einkaufen, also zahle quasi nur den halben Preis und vermeide dieses enorm schmerzhafte Jahr. Das ist ja eine enorm große Belohnung. Oder wenn jemand sagen würde, der Aktienmarkt geht im Jahr 2024 durch die Decke, steigt 30%, dann ist das eine enorm hohe Rendite, die ich auf gar keinen Fall verpassen möchte. Also diese Versprechen, die gemacht werden, die sind enorm groß. Deswegen geraten viele Anleger, vielleicht auch die, die es besser wissen, trotzdem in diesen Strudel dieser Informationen und schauen sich das wieder an. Und dann kommt Grund 3 dazu. Diejenigen, die diese Prognosen treffen, Medien und Experten, machen das, um ihren Namen ins Spiel zu bringen, um Reichweite zu erzielen. Und das funktioniert enorm gut. Einfach, weil diese Versprechen dann auch so hoch sind oder so groß sind. Und auch hier haben wir wieder einen weiteren Zielkonflikt. Und zwar, je extremer diese Prognosen sind, desto mehr mediale Aufmerksamkeit gibt es. Man kann ja mal, das kann man sich, glaube ich, selber relativ logisch herleiten, aber was bekommt dann mehr Aufmerksamkeit? Wenn man sagt, oder wenn ich jetzt sagen würde, ja, die sinnvollste Annahme wäre wahrscheinlich so ein durchschnittliches Wachstum der Aktienmärkte, vielleicht 8% als Annahme mit einer sehr hohen Varianz, dazu gleich nochmal. Oder wenn ich sage, naja, ich glaube so zu 60% ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktienmärkte steigen, zu 40%, dass sie fallen. Das klingt vielleicht für viele relativ langweilig, wenn sich jetzt jemand anders hinstellt, der sagt, der 50% Crash kommt. Es wird das Börsenbeben geben. Wir sind im monetären Endspiel. Die Aktienkurse gehen durch die Decke. Das ist das Jahr, um reich zu werden. Das sind Prognosen, die viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, die viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen und die selbst bei Anlegern, die demgegenüber skeptisch sind, mal dazu führen, dass man sich denkt, ich schaue es mir mal an, vielleicht gibt es ja eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt. Und das wäre dann ein enormer Ertrag. Und ja, dieser Interessenskonflikt, der wird eiskalt ausgespielt und auch wie diese Auswertung von der CXO Advisory Group zeigt, es findet irgendwie gar keine Bestrafung dessen statt, wenn Experten falsche Prognosen treffen. Und das ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt, dass wir einfach Experten haben, die auch das Meinungsbild und das prägen, was vielleicht Anleger, was gerade Privatanleger denken. Und es wird einfach nicht leistungsbasiert agiert. Es geht, das ist immer mehr meine Überzeugung, ich glaube, es gibt einige Fälle, wo Qualität sich glücklicherweise durchsetzt. Aber gerade der Finanzmarkt ist durchsetzt von Reichweitenfokus und von Umsatzfokus und nicht davon, wer jetzt wirklich die sinnvollsten Dinge erzählt oder wer irgendwie das Geld am sinnvollsten anlegt. Und wenn es da Experten gibt, die aus unternehmerischer Sicht einfach nur Umsatzsteigerung wollen und dann sagen, okay, was muss ich dafür machen? Extreme Prognosen treffen und am Ende suche ich mir eh irgendeine Entschuldigung aus, so nach dem Motto, wenn der Crash nicht kommt, dann sage ich einfach, ja, das ist nur ein Zeichen, dass alles noch viel schlimmer wird. Oder vielleicht liege ich auch einfach mal richtig und dann sage ich, na, vielleicht muss man noch ein Jahr warten. Ich war zwar richtig mit meiner Prognose, aber ich war einfach ein Jahr zu früh. Ja, und am Ende kriegt man das immer irgendwie hingebogen. Also das ist irgendwie so eine Win-Win-Situation für den Experten, aber eine ziemlich sichere Lose-Situation für den Anleger, der dann darauf hört. Das sind, glaube ich, die Gründe, warum wir immer noch in dieser Welt stecken, wo diese Prognosen so weit verbreitet sind. Was ist jetzt aber die Konklusion für uns als hoffentlich ja, besser agierende Anleger daraus? Ich habe ja schon gesagt, oder was ja auch ein Ergebnis dieser Studie ist, eigentlich sollte man den Durchschnitt der Vergangenheit annehmen, das in die Zukunft fortschreiben und das schlägt diese ganzen Umfrageergebnisse. Auch hier muss man dazu sagen, die Genauigkeit ist dann immer noch enorm gering. Einfach, weil wir hier über einen Durchschnitt sprechen und der Aktienmarkt, der ist eher so aufgebaut, dass er immer mal kurzfristig extremere Ergebnisse produziert und der Durchschnitt von 8%, der klingt dann relativ human, aber in der Praxis bedeutet das, Kurse steigen mal in einem Jahr um 20%, vielleicht auch 30%, dann fallen sie mal wieder um 15%, mal um 30% und am Ende mittelt sich das aus. Mal gibt es auch so mittlere Jahre, mal kommen wir vielleicht tatsächlich so auf 5-10% Rendite in einem Jahr, aber meistens haben wir eben auch deutlichere Ausschläge. Das heißt, auch dieser Durchschnitt von 8%, der ist am genauesten, er ist aber immer noch kurzfristig sehr, sehr ungenau. Langfristig wiederum, da ist er dann recht genau, beziehungsweise da steigt die Genauigkeit dann. Langfristig pendeln sich die Aktienmärkte eben nahe ihres historischen Durchschnitts ein. Wenn wir das jetzt wissen, wir wissen also, was wir nicht wissen, beziehungsweise wir wissen auch schon, was wir nicht prognostizieren können. Ich habe auch mal in einer Podcast-Folge über Superforecaster gesprochen, also Menschen, die es schaffen, Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet zu schlagen. Also die dann einfach bessere Prognosen treffen können, selbst als Experten, die vielleicht seit 20 Jahren in dem Gebiet sind. Und es konnte dort eben herausgefunden werden, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, also charakterliche Eigenschaften womöglich oder einfach Denkweisen, die dazu führen, dass das Ganze möglich gemacht wird. Da einfach gerne mal reinhören. Und eine Erkenntnis war auch, überhaupt erstmal zu wissen, wo eine Prognose Sinn macht, wo ich dadurch irgendeinen Informationsvorteil habe und wo ich nicht in der Lage bin, eine bessere Prognose zu treffen oder überhaupt eine Prognose zu treffen oder eine bessere Prognose als ein ganz simples Modell. Und hier sind wir in einem Bereich, wo es wohl gar keinen Sinn macht, eine Prognose zu treffen, weil es keine Evidenz dafür gibt, dass irgendjemand das besser hinbekommt als ein ganz simples Modell, wie einfach nur die historische Durchschnittsrendite anzunehmen, also dieses Random Walk Modell, beziehungsweise beides eben in Kombination. Dieser zufallsbedingte Gang mit dieser langfristig steigenden Tendenz im Durchschnitt. Wenn ich mir jetzt trotzdem die ganze Zeit diese Prognosen anschaue, dann bekomme ich eine Illusion vorgesetzt. Und das ist einfach eine trügerische Einschätzung. Da sind Leute, die so tun, als hätten sie eine Glaskugel, die Prognosen treffen in einem Bereich, wo wir nicht prognostizieren können. Und deswegen mein Tipp oder auch mein eigenes Vorgehen, sich das gar nicht erst anzutun. Das klingt auch immer furchtbar logisch. Die Leute können das logisch irgendwie herleiten. Wir haben aber wahnsinnig komplexe Welten, komplexe Modelle, Abhängigkeiten, Wechselwirkungen, die sich nicht so dominosteinartig immer erklären lassen, wie es oft gemacht wird. Und selbst wenn, dann wäre ja die Frage, warum sieht der Rest des Marktes nicht und ist nicht das, was beschrieben wird, vielleicht schon längst eingepreist? Wenn jemand sagt, ich gehe von Zinssenkungen aus und deswegen steigen die Aktienmärkte, dann ist das ja erstmal eine simple Beziehung, die hier vielleicht richtig beschrieben werden könnte. Aber wenn der Markt das längst einpreist, dann ist das letztendlich egal. Dann könnte es sogar sein, dass die Zinsen fallen, wenn sie aber nicht so stark fallen, wie der Markt es erwartet, dass Aktienmärkte dann leiden. Also auch Erwartungen einzupreisen, daran scheitern eben auch schon viele. Deswegen sind diese Prognosen wahnsinnig irreführend und am Ende auch schädlich. Selbst die Gurus liegen ja nicht mal wie bei einem Münzwurf zu 50% richtig, sondern nur zu 47%. Und wenn wir das wissen, wäre das Sinnvollste zu sagen, Time in the market beats timing in the market. Wenn ich weiß, dass Aktienmärkte langfristig steigen oder auch das meine Annahme ist für meine Geldanlage, dann macht es keinen Sinn zu spekulieren, ob jetzt das kommende Jahr gut oder schlecht wird, weil ich das nicht vorhersagen kann. Ich weiß aber, im langfristigen Durchschnitt lohnt es sich, so lange wie möglich dabei zu sein. Und im Durchschnitt gibt es eben mehr steigende als fallende Jahre. Und das ist die Erkenntnis, die eigentlich die wichtigste ist für die eigene Geldanlage. Immer natürlich auch mit anderen Aspekten im Hintergrund, die man beachten sollte. Wie groß ist eigentlich meine Risikotoleranz? Wie macht das eigentlich oder wie sieht überhaupt eine sinnvolle Portfoliomischung aus? Also setze ich nur auf Aktien oder nehme ich jetzt vielleicht auch gerade im aktuellen Umfeld auch Anleihen dazu? Nehme ich vielleicht noch Rohstoffe dazu? Also einfach auch sich selber abzugleichen, wie ist man selbst als Anleger aufgestellt, was sind die eigenen Ziele und das immer mit zu bedenken. Und wenn man dann mal kurzfristigere Verschiebungen machen würde oder mittelfristigere vielmehr, dann kann man, glaube ich, schon mal darauf schauen, wo man so in einem langfristigen übergeordneten Trend schaut. Also keine Prognose abzugeben, aber vielleicht gibt es schon Indikatoren, dass man sagen könnte, ein Markt ist in bestimmten Phasen mal etwas höher bewertet oder hat einfach Indikatoren, die langfristig auf niedrigere Renditen hindeuten und in anderen Fällen Indikatoren, die auf höhere Renditen hindeuten. Beispielsweise Ende 2021 gab es das vermutlich, dass man da tendenziell schon gesehen hat, man ist eher in einer teuren Marktphase und Ende 2022 gab es Indikatoren, die ich auch hier im Podcast besprochen habe, dass man in einer etwas günstigeren Marktphase sein könnte, beziehungsweise von da ausgehend die Renditen mittel- und langfristig höher sein könnten. Aber eben da auch genau darauf achten, wie ich das hier formuliere, also ich versuche es bewusst so zu formulieren, wir denken hier mittel- und langfristig, keine kurzfristigen Jahresprognosen. Das sagt nichts darüber aus, was kurzfristig, ob die Märkte dann wirklich kurzfristig fallen oder steigen werden. Und auch da geht es immer nur um Wahrscheinlichkeiten, die man dann noch optimieren kann, damit es sich dann eben auch langfristig lohnt. Und das hat nichts damit zu tun, irgendwelche Aktienmarktprognosen auf Basis einzelner Kalenderjahre zu treffen. Auch diese ganzen Themen, diese Indikatoren, man kann da auch teilweise noch Faktor-Investing integrieren, wenn man das dann möchte. Aber am Ende geht es auch wirklich erstmal zentral darum, sein eigenes Depot vernünftig aufzustellen, so aufzustellen, dass man es langfristig erfolgreich führt und dann auch deutlich erfolgreicher als alle, die jedes Jahr auf diese Aktienmarktprognosen setzen und ihr Depot danach ausrichten, Transaktionskosten, Steuerzahlungen und so weiter verursachen. Falls du selber sagst, du hast da ein bisschen Nachholbedarf oder du willst da nochmal tiefer eintauchen, vielleicht gerade zum Jahreswechsel, schau mal in der Academy vorbei. Das sage ich auch deshalb, weil es da gerade mal eine kleine Aktion gibt. Gibt es so, ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Wenn, dann muss es schon sehr lange her sein. Auch zum Black Friday oder so, da gibt es das nicht. Das heißt, wer da jetzt mal loslegen möchte zum Jahreswechsel, so einen kleinen Ansporn, da kann einfach gerne mal in der Academy vorbeischauen. Die Links sind natürlich in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten wird es auch in Kürze hier nochmal im Podcast einen kleinen Ausblick geben auf das Jahr 2024, beziehungsweise viel eher darauf, wo stehen wir eigentlich im Jahr 2024, was gibt es da gerade für Entwicklungen und was könnte eventuell Aussagekraft für die Zukunft haben, aber da einfach gerne diesen Podcast abonnieren, falls noch nicht geschehen, da werde ich dann natürlich ganz konkret sagen, was ich glaube, was man da vielleicht langfristig daraus lesen kann und was nicht. Damit hoffe ich aber, dass du diese Flut an Informationen und Prognosen, die es gerade wieder gibt, pünktlich zum Jahreswechsel besser einordnen und bewältigen kannst. Sicherlich ist das, was ich hier jetzt gesagt habe in diesem Podcast, nicht extrem genug, nicht polarisierend genug, als dass es reichweitentechnisch mit irgendeiner dieser Prognosen mithalten könnte. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der das hier teilt, eine positive Bewertung dalässt und dafür sorgt, dass vielleicht auch andere hierauf aufmerksam werden und davon profitieren. In diesem Sinne, vielen Dank dafür, startet gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.